Pflegegeplänke, der True Crime Podcast. So. Sind wir ready?
I am ready.
Bist du bereit?
Ja.
Können wir starten?
Sind wir einmal so. Okay. Nein, ja, vielleicht. Okay, wir machen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänkel. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Hallo Uschi.
Hallo Nikolas.
Wie geht es dir?
Ja, gut. Sehr gut. Und dir?
Mir geht es auch gut. Ich habe Urlaub.
Sehr schön.
Was hast du in deiner Sommerpause gemacht? Alles außer Lernen.
Alles außer Lernen. So viel habe ich gar nicht gelernt. Also ich hatte ja auch vier Wochen Ferien. Davon war ich eine Woche K.O. nach der Schule. Eine Woche war ich im Urlaub. Natürlich hat es wieder geregnet an der Nordsee.
Aber eure Fotos waren immer schön.
Ja, ich mache ja auch schöne Fotos.
Also da war kein Regen, meine ich.
Ja, wir hatten auch ein paar schöne Tage dabei. Und ja, die letzten zwei Tage waren richtig verregnet. Aber wir haben trotzdem was unternommen, ja. Ne? Das geht ja dann auch. Ja, und dann habe ich ein bisschen was für die Schule gemacht, weil Klausur anstand und so. Ja, und jetzt bin ich im Praktikum.
Und wie ist es?
Sehr
im
schön.
Arbeitsleben?
Sehr schön. Ja, ist auch mal ein schöner Gegenzug, ne? Oder ja, zu nur lernen, ja. Auch mal das Praktische dann zu machen. Das ist richtig cool, ja.
Das ist schön. Es freut mich immer wieder zu sehen, wie deine Entwicklung in der Ausbildung ist.
Ja, ne?
Und ich glaube, Uschi ist ein Streber und die rockt das Ding mit 1,0 am Ende.
Nee, ich habe einmal einen Blackout gehabt und habe eine Klausur verhauen. Ja. Da war eine 5 und ich habe 2 Fünfen mittlerweile.
Kannst du alles noch ausgleichen. Ist noch genug,
aber pff, du, ey.
Noch genug Zeit zum Ausgleichen.
Ja, da brauche ich nichts ausgleichen. Ja.
Ich habe mich in der Zeit anderen Projekten gewidmet. Ich traue es mich, das hier immer nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wie offen die Menschen dafür sind, aber ich gehöre ja noch einem Ghost Hunter-Team an und da bin ich Teamleader. Wir haben jetzt ganz viele spannende Locations besucht und das Material muss ja auch bearbeitet werden, wenn wir das veröffentlichen. Da sitze ich noch Stunden. Ich habe jetzt bei der letzten Episode mal zusammengezählt, irgendwie 20 Stunden für eine Episode, die ich danach brauche.
Die dann ausgestrahlt wird?
Bis sie dann fertig ist.
Schon sehr zeitintensiv, ne?
Bis das dann alles so passt. Ja, gehen viele freie Tage für drauf, aber es macht mir mindestens genauso viel Spaß wie der Podcast, obwohl der nicht so, der ist im Vorfeld intensiv. Also die Recherche von den Fällen, bis das dann zusammen ist, dauert ein bisschen länger, aber die Nachbearbeitung geht relativ schnell. Ich schneide immer nur das raus, wo es nicht rein soll.
Also die Hälfte.
Fast. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer. So langsam neigt er sich ja tatsächlich dem Ende zu.
Der Herbst kommt in großen Schritten.
Ja, ich habe vorhin schon gesehen, das erste Laub. Ich weiß nicht, ob es durch die Trockenheit kommt, aber es färbt sich schon so langsam tatsächlich.
Ja, teilweise manche Straßen, wo ich denke, wo kommen die ganzen Blätter auf den Boden weg?
Also ich glaube, wir gehen jetzt. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt auch tatsächlich dann so langsam die beste Zeit, sich zu Hause gemütlich hinzusetzen mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder auch
schön
was anderem.
Schön abends, ne? Mit Tee und Kerzenschein und unserem Podcast
hören. Genau, und unseren Podcast zu hören, richtig. Und deswegen sind wir wieder da. Wir haben ja vor der Sommerpause gesagt, wir planen einen Videopodcast. Den plane ich immer noch. Es hapert nur an der Umsetzung. Die Technik möchte nicht so, wie ich gerne möchte und deswegen hört ihr uns jetzt auch noch. Ich bleibe da aber dran und gucken, dass wir das tatsächlich jetzt demnächst umsetzen können. Von daher herzlich willkommen, viel Spaß beim Zuhören und wir starten jetzt in unseren ersten Fall nach der Sommerpause.
Ich muss noch was hinzufügen. Wir sind wieder oldschool unterwegs. Also Nikolas hat mir hier so Zettelchen mitgebracht. Also wenn ihr es zwischendurch klackern hört oder hier so wusch, wusch, das sind unsere Zettel.
Ich kann das immer noch am besten ablesen als vom Rechner. Ich weiß nicht, warum. Also eigentlich funktioniert meine Brille noch ganz gut, aber auf Papier kann ich einfach am besten lesen.
Okay. Von daher. Ist ja auch schön, so ein Papierchen in der Hand zu halten. Ne? Hat was Nostalgisches an sich.
Ja, in unserem heutigen Fall handelt es sich um den Pfleger Gregor W. So ein bisschen zur Einleitung. Also ganz grob umschrieben, Gregor W. ist eine Hilfskraft aus Polen, der durch Agenturen bei verschiedenen hilfsbedürftigen Menschen in Deutschland eingesetzt wird. Und ja, darum dreht es sich heute. Und beginnen tun wir mit dem Best oder mit dem Fall, der sich da am besten hat ermitteln lassen. Denn im Mai 2017 bekam er den Auftrag, sich um einen 91-jährigen Kranken, um den 91-jährigen Kranken Heinz W. Achso, bevor ich weitermache, alle Namen bis auf den Täter sind von mir geändert, also die Namen der Opfer sind geändert worden von mir. Sollte er sich um Heinz W. kümmern und ihn pflegen. Heinz W. lebt nach dem Tod seiner Frau alleine in dem großen Haus. Und er hat auch immer gesagt, er möchte nicht ausziehen. Also hat auch seinen Kindern gesagt, ich bleibe hier. Was dann aber auch zur Folge hatte, da die Kinder das nicht leisten können, weil sie selber berufstätig sind, dass eine Pflegekraft vor Ort sein muss.
Ja.
Das Thema Hilfskräfte aus den osteuropäischen Ländern ist jetzt kein neues Thema. Diese Agenturen gibt es ja schon länger. Und so eine Agentur haben sich die Kinder gewendet und das lief am Anfang auch immer okay. Also ja. So haben es die Kinder beschrieben. Natürlich ist dann so die größte Barriere, ist glaube ich so die Verständigung, weil halt nicht jeder der Pflegekräfte so gut Deutsch kann, aber es hat immer irgendwie funktioniert.
Das war jetzt auch so eine Pflegehilfskraft, die da auch im Haus mitgewohnt hat.
Genau, die leben für 24 Stunden mit im Haus und betreuen die Menschen, pflegen die natürlich auch und kümmern sich so ein bisschen um den Haushalt, dass eingekauft wird, dass gekocht wird und solche Sachen.
Mhm.
Genau. Heinz W. ist pflegebedürftig, weil er an Parkinson litt und sich dann aber auch schon, also deswegen dann auch im Rollstuhl saß und es sich auch schon langsam so eine Demenz ankündigte und deswegen haben die Kinder darauf bestanden, dass da eine Pflegekraft vor Ort ist.
Ja, gerade mit Parkinson kannst du einem ja auch nicht alleine lassen, ne? Das lässt ja auch alles nach, so vom Gang, von der ganzen Motorik.
Genau.
Und wenn dann Demenz noch dazukommt, braucht er ja rund um die Uhr Pflege.
Richtig. Dann am 24.05.2017 klingelte seine Tür und Gregor W. stand davor und sollte halt von nun an bei der Familie oder bei Heinz W. Leben und arbeiten. Es fiel auf, dass er stark übergewichtig war und sein Erscheinungsbild jetzt auch nicht das ordentlichste war und die Tochter somit dann aber auch sofort irgendwie ein ungutes Gefühl hatte. Sie haben sich aber gedacht, also sie und ihr Bruder haben ihn in Empfang genommen, haben ihn auch gedacht, naja, man kann jetzt aber nicht vom Äußerlichen auf die Qualität der Arbeit schließen. Deswegen machen sie da noch so ein bisschen
wobei man ja eigentlich auch auf sein Bauchgefühl hören soll. Also sind ja schon so Alarmsignale, ne? Aber dann denkt man ja auch, okay, wir brauchen jemanden. In der heutigen Zeit jemanden zu finden, ist ja auch nicht so einfach an Pflegekräften.
In einem Interview sagte die Tochter auch, wir waren darauf angewiesen.
Ja.
Also wir mussten erstmal nehmen, wer kommt.
Ja.
Die können sich das ja nicht aussuchen, sondern sie bekommen jemanden dahin geschickt und damit musst du dann erstmal zurechtkommen.
Man ist ja froh, wenn man erstmal Hilfe hat.
Genau.
Aber wenn man schon Bauchschmerzen hat, okay.
Ja.
Naja, man kann es jetzt auch nicht ändern.
Anstand sich nach Heinz zu erkundigen, hat Gregor W. sich erstmal darüber erkundigt, wie er ins Internet kommt und wo er was zu essen findet. Das waren so die wichtigsten Dinge, die ihn bewegt haben.
Mhm.
Die Tochter wollte ihm dann noch die Medikamente zeigen und wie sie verabreicht werden müssen und generell so die Gegebenheiten zu Hause. Und er winkte selber nur ab und sagte, er ist Pfleger, er wisse alles, er kann pflegen.
Ja.
Und damit musste sich dann die Tochter erstmal zufrieden geben. Am nächsten Morgen besuchte der Sohn von Heinz W. seinen Vater, um nach ihm zu schauen, und Gregor W. beschwerte sich bei dem Sohn, dass der Vater in der Nacht unruhig war, immer wieder wach wurde und ihn das halt mehr oder weniger gestört hat.
Also Gregor hatte sich beschwert, dass der Vater immer.
Genau,
genau. Okay.
Und der Sohn erklärte halt Gregor W., dass das halt Teil der Erkrankung ist. Ich wollte eigentlich nur so einen kleinen Exkurs zum Parkinson machen, aber ich habe mich dann nochmal belesen, weil es jetzt echt schon ein paar Jahre her ist. Und es ist richtig, diese nächtliche Unruhe ist tatsächlich, also nicht nur das Parkinson, je nachdem, wie weit die Demenz schon fortgeschritten ist, das dann auch.
Ne? Ja,
dass
ich mein,
immer so ein Umkehr von Tag-Nacht-Rhythmus stattfindet.
Und durch das Parkinson hast du ja auch teilweise hier so diesen Tremor, dieses Zittern, diese Unruhe und die ist ja dann nachts auch nicht weg. Also.
Richtig, viele beklagen sich dann über dieses, wie heißt das, Restless-Leg-Syndrom, dass die Beine halt so unruhig sind. Das ist halt auch so ein typisches Symptom dafür. Und wie gesagt, also der Sohn erklärte halt dem Pfleger, dass das halt Symptome der Erkrankung sind und dass das normal sei. Und dann merkte der Pfleger noch an, dass nichts zu essen im Haus sei oder nicht mehr viel zu essen im Haus sei, worauf dann der Sohn von Heinz W. dann seiner Schwester Bescheid sagte und die dann noch am selben Tag dann Lebensmittel vorbeibrachte. Und bei einem späteren nochmaligen Besuch der Tochter saß ihr Vater vor einem Teller mit undefinierbarem Essen.
Okay.
Und der Vater sagte zu seiner Tochter, diese Pampe möchte er nicht essen. Sie erklärte das, glaube ich, im Interview als Art Kartoffelbrei. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, was er, aber er wollte das auf jeden Fall nicht essen. Mhm. Sie ist dann zu Gregor W. ins Zimmer. Er hat ja ein separates Zimmer für sich gehabt. Und er saß da wohl vor einer großen Portion Kartoffeln mit Fisch und aß.
Oh.
Und ließ es sich gut gehen.
Naja, er braucht ja auch Kraft.
Richtig. die Tochter saß dann auch noch eine Weile bei ihrem Vater, weil der sehr ungehalten war und sich immer wieder darüber beschwerte, dass hier halt eine ganz ungute Stimmung ist. Und die Tochter versicherte ihrem Vater, dass sie am nächsten Tag bei der Agentur anrufen wolle und sich um eine neue Pflegekraft kümmern wollte. Das ist halt aber nicht immer so einfach. Warum, kommen wir später noch zu, warum das nicht so einfach ist.
Aber da wollten sie ihn anscheinend ja auch schon sehr schnell wieder loswerden, ne? So wie das aussieht.
Genau. Am Tag oder am selben Abend noch bekam, also die Tochter ist dann inzwischen wieder nach Hause, und sie bekam dann einen Anruf von ihrem Bruder, der ihr berichtete, dass ihr Vater halt kaum ansprechbar wäre und er würde undeutlich sprechen. Und da die Tochter jetzt Gott sei Dank nicht sehr weit weg vom Haus wohnte, war sie auch relativ schnell vor Ort und stellte ebenfalls fest, dass es ihrem Vater nicht gut ging, und so wurde sofort der Rettungsdienst alarmiert. Heinz W. wurde ins Krankenhaus gebracht und die Tochter informierte ihre Geschwister darüber. Nach der Untersuchung im Schockraum informierten die diensthabenden Ärzte die Geschwister darüber, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass ihr Vater das sehr wahrscheinlich nicht überleben wird.
Oha.
Ja, die Familie traf sich dann im Krankenhaus und blieb dann im Behandlungsraum bei ihrem Vater. Und die Ärztin, die diensthabende, fragte dann die Familie, ob er Morphin bekommen hätte, weil seine Pupillen so verändert gewesen wären. Das konnten aber alle verneinen, weil alle ja konfirm da drin waren, was ihr Vater an Medikamente bekommt. Und deswegen war das auch so, das war so der erste Verdacht von der Ärztin. Der Sohn von Heinz W. erklärte aber, dass ein neuer Pfleger am Abend zuvor eingezogen ist, und die Ärztin reagierte da so ein bisschen, entrüstet, weil sie dann auch der Familie gesagt hat, dass sie jetzt nicht so einfach den Pfleger dafür beschuldigen können.
Ja.
Also hat den Pfleger so ein bisschen in Schutz genommen.
Ja, man geht ja auch davon aus, dass derjenige kompetent ist.
Genau.
Den man dann da einstellt.
Aber das waren so die ersten Verdachtsmomente der Familie. Und vielleicht hätte man da besser drauf hören können, müssen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das sind ja nur alles Vermutungen gewesen.
Aber den Pfleger haben die jetzt nicht dazu geholt, irgendwie ins Krankenhaus oder befragt oder irgendwas? Gar nicht?
Nein. Dazu kommen wir jetzt.
Okay.
Warum nicht? Die Familie drängte aber dennoch drauf, Blut abzunehmen von ihrem Vater. Und bei der Blutanalyse kam heraus, dass der Vater einen Blutzuckerwert von unter 10 festgestellt worden ist. Daraufhin wurde Heinz W. behandelt, und zwar mit Glukosegaben, also mit gelöstem Zucker.
Ja.
Das ist ein Einfachzucker, um diesen Blutzuckerspiegel wieder anzuheben. Also 10 ist schon verdammt niedrig. Kommen wir später auch nochmal zu, 70 bis 100 ist normal,
ja, genau.
Aber bei einem gesunden Menschen.
70 ist, glaube ich, so der unterste Wert.
Genau,
ne?
Und wenn man sich dann 10 liest, dann weiß man schon, dass das wirklich sehr, sehr niedrig
ja.
ist. Die Tochter von Heinz W. erzählt diesen Vorfall befreundeten Ärzten. Also hat ihnen das ganz genau geschildert, was vorgefallen ist, auch mit dem niedrigen Blutzuckerwert. Und die befreundeten Ärzte kamen schnell zu dem Schluss, dass es sich da eigentlich nur um eine Insulingabe, also eine überdosierte Insulingabe handeln kann, weil alles andere, also Heinz W., um es nochmal zu erklären, ist kein Diabetiker gewesen.
Ja, also der braucht überhaupt kein Insulin.
Überhaupt nicht. Und wenn ich dann einem insulingesunden Menschen dann so viel gebe, ist es logisch, dass das nicht gut ist. Und deswegen sind diese befreundeten Ärzte schnell darauf gekommen, auf den Verdacht, dass es sich dabei tatsächlich dann nur um eine erhöhte Insulingabe handeln kann.
Ja.
Die Tochter ist dann auch zur Polizei, hat das der Polizei gemeldet. Auch mit dem Ergebnis, was im Krankenhaus rausgekommen ist. Und die Polizei hat das erstmal als Körperverletzung aufgenommen, aber es wurde nichts weiter getan. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum nicht. Es ist auch später nochmal in den Verhandlungen angemerkt worden, dass die Polizei hier hätte handeln müssen.
Mhm. Aber der Heinz ist jetzt auch daran verstorben. Oder hat das überlebt?
Kommen wir gleich noch zu.
Okay. Es bleibt spannend, ihr merkt es.
Also wie gesagt, die Polizei hat es nur als Körperverletzung aufgenommen, hat aber weiter nichts gemacht, was mich so ein bisschen sprachlos gemacht hat. Natürlich geht man erstmal davon aus, das ist ja im häuslichen Umfeld passiert, aber der Verdacht liegt ja auf einer Person, die nicht zum Haushalt gehört.
Erstmal das und zweitens, wenn der ja überhaupt kein Insulin brauchte und man weiß, man kann das nachweisen, dass das durch Insulin hervorgerufen wird, da muss man den ganzen doch nachgehen.
Ja, den Nachweis haben wir ja noch nicht. Es ist ja nur ein Verdacht.
Das ist nur ein Verdacht von den Freunden. Okay.
Also er ist im Krankenhaus jetzt nicht untersucht worden auf Injektionsstellen oder wie viel Insulin er im Blut hat.
Mhm.
Das ist ja im Krankenhaus gar nicht untersucht worden. Wurde nur festgestellt, dass er einen Blutzuckerwert von 10 hat, ist daraufhin behandelt worden. Aber es wurde nicht nachgeguckt, gibt es irgendwo Injektionsstellen?
Ja.
Also muss ja irgendwo Einstichstellen geben. Und es wurde auch nicht geguckt, wie viel Insulin er tatsächlich im Körper hat.
Das ist eigentlich traurig, dass wir da nur so Symptombehandlung und nicht einmal gucken,
genau.
Wo wegkommt es,
ja.
Ne? Wobei die ja da die Möglichkeiten hatten, wenn die schon Blut abgezapft haben,
ja.
Ist es ja das Einfachste, das einmal zu untersuchen.
Richtig. Also da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen, hätte man da schon genauer hingeguckt, hätte man Gregor W. da vielleicht sogar schon stoppen können.
Mhm.
Ja, während das alles geschehen ist, konnte Gregor W. ungehindert zum nächsten Patienten reisen. Warum das so schnell geht, kommen wir später noch zu, da erkläre ich das noch. Und Heinz W. hat sich zwar erstmal stabilisiert im Krankenhaus, aber die Familie war dann, dazu gedrungen worden, ihn in ein Pflegeheim zu geben, weil es zu Hause halt nicht mehr ging. Und ein paar Tage nach seinem Einzug ist er dann aber auch verstorben.
Okay.
Kommen wir mal zu der Person Gregor W. selber. Ganz so viel konnte ich jetzt nicht finden. Also Gregor W. ist in Polen als Einzelkind aufgewachsen, ist in einfachen polnischen Verhältnissen groß geworden. Sein Vater war Schreiner und seine Mutter arbeitete in einer Fabrik. Er lebte mit seinen Eltern nahe der deutsch-polnischen Grenze, hatte auch später noch im Erwachsenenalter sein Jugendzimmer quasi noch. Und ja, Gregor W. galt laut seiner Mutter als schwer erziehbar und wurde schon früh in Besserungsanstalten untergebracht, weil er halt zu Hause einfach nicht mehr handelbar war. Also die Mutter war mit ihm heillos überfordert. Mhm. Und wenn beide Elternteile dann auch noch arbeiten und zu der Zeit damals wahrscheinlich auch hart arbeiten mussten, ist halt auch nicht viel Zeit für die Erziehung. Und so, ja, eskalierte das zu Hause und die Mutter wusste sich halt nicht anders zu helfen, als ihn dann wirklich, also er war in mehreren Einrichtungen für schwer erziehbare Kinder untergebracht, um ihn halt irgendwie zu handeln, weil die Mutter einfach überfordert war. Seine kriminelle Laufbahn, die begann schon früh, also auch schon in der Kindheit. Anfangs waren das kleinere Diebstähle und ja, so kleinere Delikte, und das steigerte sich dann irgendwann dann zu massiven Betrügereien und Raubüberfällen und solche Sachen. Also er steigerte sich dann auch und kam dann im Erwachsenenalter dann irgendwann an diese Agentur.
Aber da habe ich jetzt mal eine Frage zu, weil das ist ja noch gar nicht so lange her, dieser Fall, oder?
Nein, 2019 wurde er verurteilt.
Okay, weil, wie kann das denn sein? Du musst ja normalerweise, wenn du mit Menschen arbeitest, ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Und gerade in der Pflege kommen wir noch zu wieder. Also heute haben wir immer so, kommen wir noch zu. Ja, sehr spannend, weil eigentlich hätte er da nie arbeiten dürfen.
Nein.
Mit seinen Vorstrafen.
Natürlich nicht. Ein weiterer Vorfall ereignete sich dann 7 Monate später. Also der ganze Zeitraum ist auch, glaube ich, nur 10 Monate in der Zeit, wo er diese Morde, jetzt nehme ich es vorweg, verübt hat, sind, glaube ich, nur 9 oder 10 Monate gewesen. Also relativ
kurzen Zeitraum.
Kurz getaktet. Und einer, der aber auch wieder ein bisschen herausstach, war dann 7 Monate später. Dort war Gregor W. bei einem 87-jährigen Patienten eingesetzt und er hatte dann mitten in der Nacht einen Notruf abgesetzt. Genau, er sagte den der Rettungsleitstelle, dass Franz A. nicht mehr atmen würde, und beim Eintreffen der Rettungskräfte ist Franz A. bereits schon tot. Noch bei der Leichenschau vor Ort fallen halt dem Arzt ungewöhnliche Blutungen im Mundinnenraum.
Ja.
Und ich glaube am Ohr oder hinter dem Ohr, genau, waren so kleine rote Punkte zu sehen.
Also von Einstichen?
Nein, keine Einstichstellen.
Okay.
Der diensthabende Arzt informierte auch sofort die Polizei, und die Mordkommission, die zuständige, hat dann auch relativ schnell angefangen zu ermitteln.
Mhm.
Und das war dann aber auch der Zeitpunkt, wo dann aber auch er erstmal noch nicht dingfest gemacht worden ist, weil es ja einfach nur erstmal ein Verdacht war am Beginn der Ermittlung. Aber so konnte Gregor erstmal nicht weitermachen.
Okay, also hat er erstmal ein Arbeitsverbot bekommen, sozusagen.
Kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu. Also ihr merkt, ich habe den Text noch nicht gelesen. Nikolas hat den heute erst mitgebracht.
Aber Uschi ist schon jedes Mal weit voraus.
Meine Gedanken sind immer ein bisschen weiter.
Ich finde es aber gut. Ich habe noch ein bisschen was zu Franz A., der dann halt in der Nacht verstorben ist, zusammengetragen. Er lebt alleinstehend und seine einzigen sozialen Kontakte ist zu seinem Bruder und dessen Frau. Da ja die Polizei eingeschaltet worden ist und die Ermittlungen gestartet worden sind, wurde natürlich dann auch die Leiche von Franz A. zur Obduktion gegeben. Und die haben halt festgestellt, dass diese Punkte, die gefunden worden sind, noch vor Ort keine Einblutungen sind, sondern geweitete oder weitgestellte Gefäße.
Okay.
Im Prinzip, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ist es halt auch eine Einblutung. Nein, das ist keine Einblutung, sondern durch das Weitstellen der Gefäße sieht man das besser. Also gerade in Schleimhaut hast du ja eine dünnere Schicht Haut und dann, ja, wenn dann die Gefäße weitgestellt sind, siehst du das eher.
Wie so Ausbuchtung oder so.
Ja, also es leuchtet, es ist schon rot zu sehen, ja, aber das ist halt keine Einblutung im Gewebe, sondern, ja, du siehst quasi dann in dieses Gefäß rein, weil die so groß geworden sind. Es wurde dann sofort, also wirklich ohne Zeitverzögerung, die Obduktion weitergeführt. Da die Kollegin oder die Rechtsmedizinerin vor Ort dann auch Einstichstellen gefunden hat und die halt auf diese Insulingabe hinweisen und da Insulin sehr flüchtig ist, auch postmortal, also auch wenn der Körper verstorben ist, baut sich Insulin trotzdem im Körper, ja, ab, also es bleibt nicht stehen.
Ist nicht so wirklich nachweisbar dann. Ne?
Genau, und deswegen muss man halt sehr schnell handeln, um auch zu gucken, wie viel Insulin ist im Körper oder wenn ich Einstichstellen, ja, habe, muss ich ganz schnell handeln und gucken, wie viel Insulin ist überhaupt im Körper gelangt und was ist noch da, um einen Nachweis zu haben. Also noch vor Ort saß Gregor W. in der Küche, hörte laut Musik, also polnische Musik und wirkte sehr entspannt und den Ermittlern war halt schnell klar, dass das ein unübliches oder ein ungewöhnliches Verhalten ist in so einer Situation. Und sprach ihn auch darauf an, dass es jetzt unangebracht ist, so laut Musik zu hören. Woraufhin Gregor W. dann sagte, er müsste jetzt aber unbedingt nach Hause, weil er, seine Mutter halt krank ist. Und er wirkte sehr nervös, sehr, ja, unruhig.
Zeigt ja auch sehr, also wie empathielos er ja auch ist.
Genau.
Das Verhalten, das ist ja, ja, macht ja kein normaler Mensch.
Nein, natürlich nicht.
Wahnsinn.
Er sollte eigentlich für mehrere Wochen bei Franz A. leben, um ihn zu betreuen und zu pflegen. Doch dieser stirbt bereits in der zweiten Nacht, was allen Ermittlern merkwürdig vorkam. Doch sie hatten jetzt keinen genauen Hinweis auf ein Tötungsdelikt. Es sind immer alles noch Vermutungen. Und so hatten sie halt nicht wirklich was gegen Gregor W. in der Hand. Also da war jetzt nichts, wo man sagt, so deswegen nehmen wir dich jetzt, ja, fest, weil dann halt noch keine Beweise da sind.
Ja, im Zweifel für den Angeklagten. Ne?
Genau. Und die zuständige Staatsanwältin und die Ermittler haben sich dann aber dafür entschieden, erstmal mitzunehmen als Zeuge und haben ihn versucht, so lange durch Befragungen dort zu halten, wie parallel die Obduktion von Franz A. dauerte, damit sie die Ergebnisse in der Hand haben und nachweisen können, dass er das gewesen ist. Also haben sie ihn quasi so lange als Zeugen befragt, wie die Obduktion lief.
Also durfte auch das Land da nicht verlassen in der Zeit oder hätte er nach Polen reisen dürfen?
Bin mir nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn du, müsste man mal recherchieren, oder vielleicht weiß das einer von euch draußen, ich weiß es jetzt nicht, aber sie haben ihn halt so lange versucht,
festgehalten,
in Anführungsstrichen, ja, festgehalten, also befragt und immer wieder befragt, haben sie auch abgewechselt, sind zwei Ermittler gewesen, immer wieder befragt und neu befragt, um halt so viel wie möglich an Zeit zu gewinnen. Ja. Also eine Obduktion dauert ja auch ein bisschen.
Hat er denn die Zeit noch in dem Haus gelebt?
Nein, er war dann auf dem Polizeipräsidium.
Okay.
Sie haben ihn quasi mit seinem Gepäck
eingesackt. Ach so, gleich einkassiert, okay.
Und haben ihn mit aufs Präsidium genommen. In den ersten Befragungen gab Gregor W. an, dass er die ganze Nacht an dem Bett von Franz A. gesessen hat, über ihn oder bei ihm gewacht hat. Er sei dann doch eingenickt und ist gegen 3 Uhr nachts wach geworden und hat dann den Tod von Franz A. festgestellt, laut seinen eigenen Aussagen. Der Ermittler fragte ihn dann auch, ob er nicht irgendwie erste Hilfe geleistet hätte. Und dann meinte Gregor W., nein, das dürfte er nicht, das dürften nur professionelle Personen.
Muss ich ja ein bisschen schmunzeln, ne? Weil eigentlich muss ja jeder, sollte erste Hilfe leisten.
So, okay. Kleiner Exkurs. Ah, es ist so, dass bei diesen polnischen Hilfskräften, also sind wirklich nur Hilfskräfte, die bekommen einen Crashkurs von 4 oder 6 Wochen. Was genau da unterrichtet wird, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber sie bekommen einen Crashkurs darin, wie man Menschen zu Hause pflegt, wie man sich um sie kümmert.
Dürfen die denn dann überhaupt auch Tabletten geben? Weil eigentlich darfst du doch Tabletten nur als Pflegefachkraft geben.
Das oder Problem nicht? Ist, dass das gesetzlich nicht geregelt ist.
Ah, okay.
Es sei denn, du bist eine deutsche Pflegekraft. Ja, da ist das was da ist anderes. Was anderes. Aber es ist nicht. Die hatten in den Interviews auch eine, die so eine Agentur, nicht so eine Agentur leitet, aber die sich mit diesen Agentur beschäftigt, ja. Sagen wir es mal so, die sich dafür einsetzt, dass das vernünftig läuft, weil es läuft halt echt nicht vieles Gutes da. Und die hat gesagt, es gibt keine gesetzliche Regelung, die besagt, dass du ein polizeiliches Führungszeugnis haben musst in Polen.
Aber wenn die ja, also ja, das kann ich verstehen, andere Länder, andere Sitten, aber wenn die ja nach Deutschland kommen zum Arbeiten, dann musst du doch eigentlich, also ja. Zumindest als Familie sollte man, ich, ja gut, es dann ist wieder Datenschutz.
Und ich glaube, du als Familie darfst es gar nicht verlangen.
Aber die sind ja dann auch gar nicht über einer deutschen Agentur
angestellt. Das sind polnischen Agenturen. Mhm. Das ist halt diese Grauzone. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Da, also deswegen kämpft diese Frau, die in den Interviews auch gesprochen hat, dafür, dass das einheitlich geregelt wird.
Ja, das muss ja.
Ne? Also wie gesagt, sie bekommen einen Crashkurs in diesen pflegischen, da kannst du nicht viel aufnehmen.
Das ist wirklich. Es ist ja hier wie Alltagspfleger mal eben so. Ein bisschen Grundpflege, 3 Wochen Kurs.
Und, genau, so ist das. Und werden dann von polnischen Agenturen nach Deutschland vermittelt. Es ist dann auch so, dass die eigentlich immer Verträge von mehreren Monaten und unterschreibst für jeden Patienten einen extra Vertrag. Und der geht in der Regel so ungefähr ein halbes Jahr.
Ja.
Sind die immer
vor Ort. Dann werden die ja meistens immer ausgetauscht.
Genau, dann kommt eine neue Kraft. So. Aber letztendlich sind es halt keine ausgebildeten Kräfte, so wie wir es hier aus Deutschland kennen. Im Rahmen der Ermittlungen zu Franz A., wo wir ja noch sind, haben die Angehörigen die Aussage gemacht, dass eine goldene Uhr fehlt und auch andere Schmuckstücke. Gregor W. selber gab nach Befragungen an, dass er das nicht gewesen sei und die Ermittler haben ihn halt gefragt, ob sie das Gepäck durchsuchen dürfen. Also er muss zustimmen, weil er ja noch offiziell als Zeuge da ist. Und dem stimmte er merkwürdigerweise zu und es wurden mehrere Mengen oder größere Mengen Bargeld gefunden und halt auch EC-Karten mit der dazugehörigen oder mit den dazugehörigen Pins. Zudem fanden sie Medikamente und unter anderem fanden sie halt auch mehrere Ampullen Insulin. Und da gab dann Gregor W. zu an, dass er seit 3 Wochen insulinpflichtig sei, da bei ihm halt Diabetes festgestellt wurde. In der parallel laufenden Obduktion wurden dann auch 3 Injektionsstellen im Körper von Franz A. festgestellt, eine an der Brust und 2 am Oberarm, wobei jetzt die Brust eher eine untypische Stelle ist für Insulin. Also im Prinzip kannst du es es wird ja nur subkutan gespritzt und das kannst du eigentlich überall am Körper machen, aber so typisch ist halt Bauch.
Ja, Bauch, Oberbein.
Arm kann man auch noch nehmen oder ein Oberschenkel, genau, wo halt viel Fettgewebe ist, damit man wirklich nicht zu tief kommt, obwohl diese Injektionsnadeln von diesen Fertigpens wirklich sehr kurz sind. Ja, ein aktueller Medikamentenplan zeigte aber, dass Franz A. keinerlei Medikamente verschrieben bekommen hat, die irgendwie injiziert werden müssen, unter anderem halt auch kein Insulin. Und bei dem Urinschnelltest aus der Blase zeigte sich dann, dass Franz A. einen Blutzuckerwert von 27 Milligramm pro Deziliter, das ist ähnlich niedrig wie vorhin die 10. Hier ist es halt auch so, wie vorhin schon, ein Blutzuckerwert bei einem gesunden Menschen liegt zwischen 70 und 100 Milligramm pro Deziliter. Und dann kann man ja ganz schnell, ist halt ganz schnell klar, dass das halt viel zu wenig gewesen ist. Da die Befragungen, also lief ja immer alles parallel, die Befragung von Gregor W. und die Ergebnisse der Rechtsmedizin führten dann dazu, dass ganz schnell klar war, dass hier sich Mord oder dass ein Mord verübt worden ist. Und so wurde dann Gregor W. offiziell festgenommen.
Ja, eindeutig ist es ja eigentlich auch schon, wenn er da Kreditkarten mit PIN-Nummern vom Opfer in seinem Koffer hat, deutet ja eigentlich auch schon alles ohne Untersuchung darauf hin, dass er da was mit zu tun hat.
Ja, also wie gesagt, bei dem, an dem anderen Fall vorher war es ja so gewesen, dass man ja da nicht weiter geguckt hat. Hätte man da, wie vorhin schon gesagt, geguckt,
Ja.
wie viel Insulin im Körper ist, ob überhaupt Insulin im Körper ist, hätte man ja drauf kommen können, hätte weiter ermitteln können. Das hätte vielleicht alles schon viel früher beendet werden können, aber jetzt ist er offiziell festgenommen. Und in den darauffolgenden Befragungen, die sich ja dann um den Mord dreht, gab er halt zu, dass er die EC-Karten und die PINs und das Bargeld genommen hätte, da seine Mutter schwer krank ist und er das Geld dafür brauchte. Er wurde auch zu den Einstichstellen befragt und wie er sich diese erklären könnte. Daraufhin hat er nichts mehr gesagt. Alles in allem hatte man aber jetzt einen Tatverdacht.
Ja.
Auch Gregor W. selber wurde von der Rechtsmedizin untersucht, mit dem Schwerpunkt halt auf seinen Diabetes. Und sie haben tatsächlich Einstichstellen an seinem Körper gefunden, was tatsächlich darauf hinweist, dass er insulinpflichtig ist und sich selber sein Insulin, was er braucht,
Spritzt dann.
injiziert, gespritzt hat, genau. Ja, die Ermittler haben sich dann natürlich auch im Rahmen der Ermittlungen so die Frage gestellt, wer ist Gregor W.? Also wir haben ihn ja vorhin so ein bisschen kennengelernt, haben gelernt, wie er aufgewachsen ist. Und haben dann auch so ein bisschen in seiner Vergangenheit gestöbert und sind dann aber auch ganz schnell auf unseren ersten Fall, auf den Heinz W. gestoßen, bei dem ja ähnliche Sachen, also es war ja fast gleich,
Ja.
ne? Er ist hingekommen, ein, zwei Tage später war er halt nicht mehr ansprechbar und musste ins Krankenhaus und auf diesen Fall sind dann die Ermittler auch gestoßen und da war dann den Ermittlern ganz schnell klar, dass Gregor W. das scheinbar nicht zum ersten Mal
Ja.
gemacht hat. Da kamen dann so die ersten Verdachtsmomente, wir könnten es mit einem Serienmörder zu tun zu haben.
Ja, die Zusammenhänge sind ja dann auch identisch
Die
eigentlich
liegen sehr,
gewesen,
ja, die
ja.
liegen sehr nahe, dass das der gleiche Vorgehensweise gewesen ist. Ja, bei den Ermittlungen stoßen die Ermittler auf einen weiteren Vorfall aus dem Jahr 2017. Dort wurde Gregor W. bei einem 82-jährigen Parkinson-Patienten und dessen Frau eingesetzt. Auffällig ist gewesen, dass er ja zur Beendigung seines Geschäfts kein Toilettenpapier benutzt hat, sondern die vorhandenen Handtücher im Badezimmer.
Oha.
Wo ich mir aber auch gedacht habe, kein normaler, gesunder Mensch macht das.
Nee.
Er wurde halt auch darauf von der Familie angesprochen, weil es wohl nicht nur einmal vorgekommen ist. Er möge das bitte unterlassen, zumal er halt auch die Handtücher dann einfach im Bad hat liegen lassen. Ja? Also er hat sie nicht mehr irgendwie weggeräumt oder gewaschen oder weggeschmissen, er hat es einfach liegen gelassen. Das war halt sehr auffällig.
Haben die sich denn nicht bei der Agentur beschwert? Also eigentlich muss ja die Agentur, die den vermittelt, über alles in Kenntnis gesetzt werden. Und dann müssen die ja eingreifen. Aber anscheinend hat das ja niemand
Nee,
gemacht.
anscheinend. Ich
Also ich habe
weiß
gerade Bilder im Kopf.
es
Dankeschön, Nikolas.
nicht. Konnte ich jetzt nichts zu rausfinden. Man müsste sich nochmal schlau machen, wie das genau läuft.
Aber anscheinend ja nicht, weil das war
Anscheinend
ja
nicht. Nee.
vorweg und er konnte ja
Ja.
weitermachen.
Also wie
Okay.
gesagt, er wurde halt gemaßregelt, das nicht mehr zu machen, weil es halt nicht nur einmal vorgekommen ist. Und an einem Nachmittag verlässt die Ehefrau das gemeinsame Haus, um Einkäufe zu erledigen. Und als sie später wieder nach Hause gekommen ist, ja, merkte sie sofort, dass es ihrem Mann nicht so gut geht, dass es ihm schlecht geht. Ähnlich wie bei den anderen
Ja.
Patienten vorher, dass sie halt ja, sehr weggetreten wirken, nicht richtig reden können oder sich nicht richtig artikulieren können. Die Frau hat dann den Hausarzt gerufen, der dann sofort den Rettungsdienst alarmiert hat. Und somit ist dann der Patient ins Krankenhaus gekommen. Es wurde auch dort wieder eine starke Unterzuckerung festgestellt. Er hat dann gleich schon im Rettungswagen mehrere, ja, ich glaube, das sind diese Plastikbeutel, die haben tropfende
Ja,
Glukose
ja,
bekommen.
ja.
Das ging auch im Krankenhaus weiter. Er hat halt wirklich mehrere Infusionen an Glukose bekommen. Ja, und im Krankenhaus stand dann auch schnell fest, dass diese enorme Unterzuckerung halt auch nur im Zusammenhang stehen kann mit einer erhöhten Insulingabe, dass das halt keinen anderen Grund
Geben konnte,
geben kann.
ne?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag nicht gut gegessen haben und vielleicht erst nachmittags oder abends essen und wir merken dann im Vorfeld schon, boah, ein bisschen schwummerig, dann hat man aber keinen Zuckerwert von 27 oder 10.
Aber also das ist einem da manchmal ja auch schon sehr schwindelig.
Genau. Mhm. Und dann kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, wie es den Menschen gehen muss, wenn die so extrem. Und das erholt sich ja auch nicht. Also solange das Insulin ja im Körper ist, wirkt das ja auch. Das heißt,
das muss ich erstmal abbauen, ne? Das dauert so, ja ein paar Stunden, denke ich.
Genau, so hohe Dosen, die müssen erstmal abgebaut. Und solange die abgebaut werden, wird der Blutzuckerspiegel halt niedrig gehalten. Ja. Also geht es über mehrere Stunden halt echt scheiße in dem Moment. Zu dem Zeitpunkt, wo der Patient dann im Krankenhaus war, befand Gregor W. sich schon längst wieder auf dem Weg zum nächsten Patienten. Einige Tage später wird in einem Wandschrank, den er benutzt hat, mehrere Pullen Insulin gefunden, also auch noch gefüllte Pullen Insulin und ein Insulin-Pen. Spätere Auswertungen ergaben sich, dass zudem die DNA von Gregor W. und des 82-Jährigen befand an dem Pen. Kannst du ja an der Nadel hast du einen Stich stellen. Ja. Und du brauchst nicht unbedingt, also heute nicht mehr unbedingt Blut, um eine DNA nachzuweisen, sondern es reichen auch Hautzellen oder andere, ich glaube sogar andere Körperflüssigkeiten, kann man auch nehmen. Auf jeden Fall wurden beide DNA, was ist die Mehrzahl von DNA?
DNA,
an dem Pen festgestellt. Und ja, warum kann Gregor W. von jetzt auf gleich vom Patient zu Patient hüpfen? Also nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es so, dass die Pflege oder die Pflegehilfskraft mit der Agentur einen Vertrag schließt. Nein, die Agentur vermittelt und die Pflegehilfskraft und geht einen Vertrag mit der Familie ein oder mit dem zu Betreuenden ein. Der geht normalerweise 6, 7, 8 Monate, je nachdem, was man vereinbart. Und der kann nur frühzeitig beendet werden, wenn die Patienten längerfristig ins Krankenhaus müssen oder versterben. Würde Gregor W. vorher einfach das Arbeitsverhältnis beenden, macht er sich einer
Vertragsbruch wäre das dann, ne?
Strafbar, genau.
Gut, aber die Angehörigen könnten den Vertrag ja auch jederzeit kündigen. Nur umgekehrt ist das, glaube ich, nicht so einfach.
Genau. Ne? Also er kann von sich aus nicht sagen, so, ich fahre jetzt nach Hause, ich habe hier keinen Bock mehr, das funktioniert nicht, weil dann würde er sich strafbar machen. Und deswegen kann er halt dann schon er ist ja immer nur so ein paar Tage da. Mhm. Er ist ja nie länger da als, glaube ich, in diesen ganzen Familien war er nicht länger als eine Woche.
Das ist immer nur, hätte der Agentur selber ja eigentlich auch schon komisch vorkommen sollen.
Hätte, ja. Hätte. Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht, warum geht man dem nicht nach. Also wie gesagt, das hätte auf der Agentur auffallen müssen, das ist richtig.
Na gut, die waren wahrscheinlich froh, dass sie immer wieder neuen Klienten haben, weil das Geld läuft ja dann weiter.
Richtig. Ja, so langsam merkt aber auch Gregor W. anscheinend, dass er jetzt nicht mehr als Zeuge befragt wird. Ihm ist klar, dass er festgenommen wird und als Täter befragt wird. Und er hat dann auch zugegeben, dass er unserem zweiten Fall, nämlich dem Franz A., tatsächlich in der Nacht Insulin gespritzt hat. Er wollte ihn damit aber nicht absichtlich töten, sondern er wollte ihn nur ruhig stellen, damit er eine ruhige Nacht hat. Das war so die Aussage, die vor Ort. Ist aber nicht der Grund, warum er es gemacht hat. Dazu kommen wir noch später. Die Ermittler durchforsten oder fangen dann irgendwann an, E-Mails und Facebook-Chats von Gregor W. zu durchforsten, in denen er sich damit brüstet, zu deutschen alten Menschen nach Hause zu fahren, sie dort zu pflegen, aber auch dort zu beklauen und sein Diebesgut dann, also er hat nicht nur Bargeld geklaut, er hat auch irgendwie Wertgegenstände geklaut und die hat er dann immer in Polen dann anschließend zu Geld gemacht. Okay. Auch kommt heraus, das haben die alles aus diesen Facebook-Chats und es war noch irgendwas. Es gibt ja, oder sie hatten keine direkten Aufzeichnungen von der Agentur. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich weiß, dass, da kommen wir später auch noch zu, dass die Ermittler auch in Polen gewesen sind, um da nochmal zu gucken, wie was abgelaufen ist. Und alle ihre Ermittlungsergebnisse haben sie aus diesen ganzen E-Mails, also aus den E-Mails ging halt heraus, welche Verträge er unterschrieben hat, weil ja, wenn er nicht in Polen war, dann immer in Deutschland war, hat er neue Verträge unterschrieben und dieser Verkehr ging halt zwischen der Agentur und den Familien immer per E-Mail hauptsächlich. Und da ist dann herausgekommen, dass er, bevor er schon zu Franz A. gefahren ist, einen neuen Vertrag oder einen weiteren Vertrag für einen Patienten unterschrieben hat, der ein paar Tage nach dem Eintreffen bei Franz A. schon stattfinden müsste.
Okay.
Also er hat, bevor er zu Franz A. ist, schon mal einen Vertrag unterschrieben. Dieser begann ein paar Tage, nachdem er bei Franz A. angefangen hat. Das heißt, er war ja schon genötigt, Franz A. zu töten, damit er diesen neuen Vertrag eingeht. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
Also ich habe es verstanden, verstehe nur nicht, wie das die Agentur machen kann, weil man bleibt doch nicht für 3 Tage bei einem Klienten oder Patienten.
Er geht ja diese Verträge nicht mit der Agentur ein, sondern mit der Familie.
Ach, mit den Familien. Genau. Ah, okay.
Ich kann mir halt vorstellen, dass die Agentur da erstmal gar... Der wird mit Sicherheit eine Reihe von Patienten vorgeschlagen bekommen. Mhm. So stell ich mir das vor. Da müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Guckt dann, wo bin ich vielleicht gerade in der Nähe.
Ja.
Und kontaktiert dann die Familie. Und mit der Familie macht er den Vertrag dann erst aus.
Ah, okay. Also, ja. Aber es ist verrückt, weil wenn mir so ein Mensch gegenübersteht und ich denke, boah, nee, ich weiß nicht, den würde ich ja nicht haben wollen. Da würde ich sagen, komm, schickt mir jemand anders.
Ja.
Der kommt mir hier nicht ins Haus.
Ja, aber so einfach geht das leider nicht in diesen Agenturen. Das ist das Problem. Das hatte die Tochter aber auch in den Interviews gesagt, dass das tatsächlich nicht so einfach ist. Du musst erstmal, es hört sich jetzt vielleicht böse an, genau, du musst erstmal nehmen, wer da kommt. Und da jetzt einen schnellen Wechsel zu finden, das ist halt leider nicht so einfach.
Ja, es ist ja auch nicht so wie mit den Pflegeinstitutionen, die man hier so vor Ort hat, wo ein Pflegedienst aus verschiedenen Personen besteht. Richtig. Sondern die
wo
kommen
man
ja
mal eher wechseln
ja genau, wo
kann.
Man sagt, ah nee, komm, ey, den brauchst du mir nicht mehr schicken, schick mir lieber die Angela oder
richtig,
irgendwie genau. So, ne?
Nee, das ist da leider nicht möglich. Und deswegen, ja, müssen sie halt erstmal böse gesagt, das nehmen, was da vor der Tür steht quasi.
Ja, oder gut,
wer da vor der Tür steht.
Wenn du dann ja auch in so einer Notsituation bist.
Du bist froh, dass jemand da ist.
Ja, heute ist es ja auch so, dass jeder auch arbeiten muss in der Familie. Du kannst dir ja gar nicht erlauben, zu Hause zu bleiben und dann Angehörigen zu pflegen. Das geht ja nur in den seltensten Fällen. Und dann ist man ja froh, wenn man Unterstützung hat.
Richtig. Also wie gesagt, er hatte dann vielleicht ist das ein bisschen einfacher zu verstehen, quasi 2 Verträge hintereinander innerhalb von ein paar Tagen abgeschlossen. Und um diesen neuen Vertrag beginnen zu müssen, so sagte auch der Ermittler, war er quasi schon genötigt, Franz A. zu töten, damit er diesen neuen Vertrag antreten kann. Das finde ich schon perfide, weil das tatsächlich bewusst passiert ist.
Das ist ja vorsätzlich dann auch.
Die Ermittler hatten halt aber immer noch keinen Beweis in der Hand, ob das wirklich das Insulin, was unter anderem halt auch Franz A. gespritzt worden ist, das Insulin, was sich im Besitz von Gregor W. befand, dasselbe ist. Sie mussten halt irgendwie beweisen, dass er wirklich sein Insulin genommen hat. Also unabhängig davon, ob sie jetzt die DNA gefunden haben, heißt es aber immer noch nicht, ob es auch das Insulin gewesen ist. Also du musst ja, also in Deutschland ist es halt so, du musst da wirklich ganz minutiös und du musst da halt wirklich extrem gute Beweise haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn du jemanden pflegst, ist ja automatisch deine DNA auch irgendwie an dieser Person an Gegenständen.
Und sie müssen halt auch nachweisen, wie viel Insulin im Körper ist und ob das Insulin, was injiziert worden ist, auch tatsächlich zum Tod geführt hat.
Ja.
Das ist ja immer noch nicht ganz klar. Und so wurde eine biochemische Untersuchung eingeleitet. Das Labor hat halt alles mögliche Material bekommen, was sie bei Franz A. in der Obduktion schon festgestellt haben. Und die konnten halt tatsächlich nachweisen, dass auch an der also es gab dann Hautgewebeproben. Und in der Einstichstelle oder in den Einstichstellen wurde dann tatsächlich die DNA von Gregor W. festgestellt. Das heißt, er hat seinen benutzten Pen benutzt, um den Menschen das Insulin oder in dem Fall Franz A. das Insulin zu injizieren. Und sie konnten halt auch nachweisen, dass die noch vorhandene Menge an Insulin in dem toten Körper schon alleine zum Tod geführt hat. Das war dann so der ausschlaggebende Punkt oder die Beweis, oder das Beweismaterial, was dann halt dazu geführt hat, dass man jetzt Fakten in den Händen hat und somit ganz klar war, dass er der Mörder ist, ja, und dass er auch tatsächlich dann, also erstmal nur Mörder von Franz A., alle anderen sind ja noch nicht bewiesen. Genau, da sie jetzt, da die Ermittler jetzt davon ausgehen, dass er tatsächlich ein Serientäter ist, versuchen sie halt anhand der E-Mails vor allen Dingen und auch an den sozialen Medien herauszufinden, wo er überall eingesetzt worden ist. Denn das ist halt auch nicht zentral geregelt in der Agentur, komischerweise.
Okay.
Also ne, man hätte ja am einfachsten wäre gewesen, an der Agentur zu fragen, so wo war jetzt der Pfleger, genau, XY eingesetzt. Genau,
die müssen das ja normalerweise wissen.
Sie haben sich halt erstmal so auf seinen E-Mail-Kontakte, da konnte man ja schon gut was herausfinden. Und sie haben 20 Haushalte ausgemacht in Deutschland, wo er eingesetzt worden ist. Und im Rahmen dessen kam halt auch raus, dass viele Patienten innerhalb weniger Tage verstorben sind.
Puh.
Ja, da den Ermittlern aber auch so ein bisschen die Zeit im Nacken saß und, wie ich vorhin schon gesagt habe, Insulin sich auch postmortal, also nach dem Tod, im Körper abbaut, wollten sie halt so viele Morde wie möglich nachweisen.
Ja.
Da das so nicht so ganz einfach ist, haben sie sich dann eher einen unkonventionellen Weg entschieden und sind mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen. Auch mit dem Bewusstsein, dass sie halt dann auch Fotos von Gregor W. Preisgeben mussten.
Ja.
Aber sie sind deshalb an die Öffentlichkeit gegangen, damit sie in einem schnellen Zeitraum so viele Familien wie möglich erreichen. Also dadurch, dass ja Gregor W., also ich werde mal ein Foto bei Instagram mal posten, wie er ausgesehen hat, sieht man ganz schnell, dass er ein sehr einprägendes und prägnantes Erscheinungsbild hat. Das heißt, er wird auch schnell wiedererkannt. Und so erhofften sich die Ermittler, dass sie halt ja ganz viele Familien ganz schnell erreichen. Das hat auch gut funktioniert, allerdings nur dann, wenn die Zeitspanne nicht zu groß war.
Ja.
Obwohl innerhalb von diesen paar Monaten war das halt sehr gut, wie soll ich sagen, also die Zeitspanne war jetzt noch nicht ganz so groß und sie konnten halt wirklich noch Insulin in den Verstorbenen, also sind dann halt Exhumierungen stattgefunden und sie hatten auch Glück, dass wirklich alle Familien da mitgezogen haben. Die haben natürlich auch ein persönliches Interesse daran.
Wobei es ja trotzdem nicht so, es ist ja auch nicht so einfach für die Familien zu sagen, ja hier grabt wieder aus und wir geben die Leiche frei.
Richtig, wenn du jemanden beigesetzt hast, dann verabschiedest du dich ja auch davon und willst ja vielleicht noch einen Abschluss haben, aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch noch ein persönliches Interesse, um zu erfahren, ist mein Vater, meine Mutter oder whoever ein Opfer von ihm.
Ja, wahrscheinlich, also gerade auch, wenn das so schnell bei ihm ja immer ging, so nach ein paar Tagen, ist man ja auch misstrauisch, ne? Dass auf einmal so plötzlich jemand verstirbt, will man es ja auch wissen, ist das jetzt die Todesursache oder nicht?
Also es konnten tatsächlich dann noch einige Opfer ausgemacht worden oder werden, bei denen Insulin auf der Haut im Bereich der Einstichstelle nachgewiesen war. Das ging dann auch wieder an dieses biochemische Labor, die da halt ein bisschen genauer gucken konnten. Aber es war halt, wie gesagt, nicht bei allen Opfern möglich, da halt einige schon zu lange beerdigt waren oder halt eingeäschert wurden. Untersucht wurden 13 Todesfälle, bei denen aber noch zweifelsfrei nachgewiesen werden musste, dass die Insulingabe auch zum Tod geführt hat und ob die Insulingabe, die im Körper oder das Insulin, was im Körper noch vorhanden ist, auch zum Tod geführt hat. Die Rechtsmedizin konnte aber in den Untersuchungen nicht feststellen, wie viel Insulin gegeben worden ist. Aber es wurde ja vorher schon festgestellt, dass aber Insulin injiziert worden ist und dass auch Insulin mit dem Pen von Gregor W. Verabreicht worden ist. Und so mussten sich die Ermittler allein auf die Aussagen von Gregor W. verlassen. Ja, und er gab halt in den Befragungen an, dass er die Insulingabe, dass er das Insulin injiziert hat, dass er den Pen, wie ich vorhin schon gesagt habe, einmal voll aufgezogen hat. So ein Pen hat im Schnitt 40 Einheiten und hat dieses Mal mehrmals wiederholt. Also kann man sich ja vorstellen,
er hat da reichlich reingedonnert,
wie viele Einheiten Insulin da in so einen Körper gegeben worden sind und dass das halt, ja, nicht gut ist und halt auch viel zu viel ist. Von 49 Haushalten, denen er beschäftigt war, konnten die Ermittler 12 Opfer nachweisen, denen er oder den Gregor W. zu hohe Dosen Insulin gespritzt hat. In 6 Fällen starben die Opfer. Mordmerkmal war Habgier, da er die Opfer halt anschließend ausraubte, und Heimtücke, weil er halt auch angegeben hat, einen ruhigen Dienst zu haben zu wollen. Und er zwar angegeben hat, er wollte sie nur ruhig stellen, aber ihm hätte auch klar sein müssen, aus eigener Erfahrung, wenn ich insulinpflichtig bin, dass das halt auch zum Tod führen kann. Im November 2019 wurde Gregor W. zu lebenslanger Haft mit der Feststellung der besonderen Schwere, der Schuld und der Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das heißt, wenn ich in Deutschland zu lebenslanger Haft alleine verurteilt werde, habe ich die Möglichkeit, nach 15 Jahren auf Bewährung wieder freizukommen. Das ist aber hier ausgeschlossen, einmal mit dem Zusatz mit der besonderen Schwere der Schuld und der anschließenden Sicherheitsverwahrung. Das heißt, er wird sein Leben lang
hinter Gitter sitzen. Besser ist das auch, ganz ehrlich. Puh, aber normalerweise ich finde ja eigentlich, klar, er ist der Haupttäter, aber auch diese Agentur da in Polen, die hätte eigentlich auch mit zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
Also wie gesagt, diese Dame, die in den Interviews sich da so ein bisschen, also die hat sich, ist da sehr fachkundig, weil sie halt das auch wissenschaftlich so ein bisschen hinterleuchtet. Und sie sagt, es ist eine absolute Grauzone und eigentlich unverständlich für Deutschland, dass man das so schon seit Jahren, also die Möglichkeit, mir eine osteuropäische Hilfskraft zu holen, die gibt es ja schon länger über diese Agenturen. Dass da aber in Deutschland noch keine Einheit gefunden worden ist, wie man da am besten mit umgeht. Also um halt auch die Patienten zu schützen, die Familien zu schützen.
Also es sind ja auch nicht alle schlecht, die rüberkommen, um Gottes Willen. Und das ist ja auch eine super Idee, sich Fachkräfte aus anderen Ländern zu holen. Aber dann müssen die halt auch gut ausgebildet sein. Richtig. Es muss, die Standards müssen einheitlich sein. Finde ich, das muss Europa weltweit irgendwie sein. Das muss ja auch nachgeprüft werden. Hier muss man für alles ein Führungszeugnis abgeben. Ja. Wenn ich später mit Kindern zusammenarbeiten will, muss ich sogar ein gesondertes Führungszeugnis abgeben. Ja, da reicht nicht so ein normales. Auch,
genau, ein erweitertes Führungszeugnis.
Genau, ein erweitertes. Richtig. Ja,
und also da darf auch absolut nichts drinstehen, sonst kann ich in der Pflege nicht arbeiten. Und das ist bei dir genauso.
Ja, später. Genau. Und ich finde, sowas muss auch eigentlich, man kann ja in der Zwischenzeit trotzdem irgendwas machen. Ich finde, sowas müsste auch standardisiert werden, dass man das alle paar Jahre wiederholt.
Ja, es ist wieder mal so einig, also wie gesagt, hätte man bei dem ersten Fall, wo wir gewesen sind, oder den wir beschrieben hatten, hätte man da schon genau hingeguckt, warum hat dieser Mensch nur 10, also einen Blutzuckerwert von 10, hätte man da, glaube ich, schon genauer hingeguckt, hätte man Gregor W. vielleicht da schon stoppen können.
Nichtsdestotrotz hat er ja davor weg trotzdem auch schon Morde begangen, aber es wäre vielleicht alles auch eher aufgeklärt worden, ne?
Ja, was ich auch nicht verstehen kann, ist, warum die Polizei, obwohl sie den Fall von der Tochter, die da zur Polizei gegangen ist, den Fall als Körperverletzung gewertet haben, warum sie nicht, also die waren aber auch Teil der Nebenanklage, glaube ich. Also die wurden halt auch befragt und die wurden auch zur Rechenschaft gezogen. Also die wurden nicht nur suspendiert, sondern die verantwortlichen Polizisten wurden, ich weiß nicht, wie man es genau des Dienstes verwiesen, also die durften dann nicht mehr arbeiten.
So ein Disziplinarverfahren vielleicht.
Wahrscheinlich. Oder so. Also die wurden auf jeden Fall zur Verantwortung gezogen. Ja. Das wurde Gott sei Dank nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt. Das fand ich sehr gut. Nichtsdestotrotz sind halt vielen Punkten da halt wieder mal Fehler gemacht worden.
Ja,
und man hätte einen Menschen oder ein paar Menschenleben mehr retten können, wenn man früher hingeguckt hätte, genauer hingeguckt hätte. Ich möchte auch mit diesem Fall, oder ich glaube, ich spreche da auch für dich, hast du eben auch schon gesagt, jetzt nicht alle osteuropäischen Pflegehilfskräfte über einen Kamm scheren.
Nein, oh Gott,
das wird hoffentlich Gott sei Dank nur die Ausnahme sein. Ich weiß auch von Befreundeten oder auch von damaligen, bevor die bei uns ins Altenheim eingezogen sind, dass viele Kinder oder ja, berichtet haben, Angehörigen, ja, dass sie berichtet haben, dass sie vorher halt polnische oder auch europäische Hilfskräfte zu Hause, dass es wunderbar funktioniert hat.
Ja, das ist auch eine ganz tolle Sache. Es ermöglicht ja auch dem Menschen oder dem Patienten, so lange wie möglich in seinen eigenen vier Wänden zu leben.
Also, und wenn du wirklich dann fähiges Personal zu Hause hast, wo du dich auch darauf verlassen kannst, dass du dich als Angehöriger da auch ein bisschen zurückziehen kannst, weiterhin arbeiten gehen kannst, du weißt, sie sind gut versorgt. Also ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, im Gegenteil, das wird hoffentlich nur eine Ausnahme sein.
Schwarze Schafe gibt es ja leider überall, in allen Bereichen. Genau.
Ja, und somit schließen wir unsere heutige Episode.
Ja.
Und wie immer möchte ich, dass wir mit guten Gedanken aus der Episode gehen. Was hast du heute noch geplant?
Also ich müsste eigentlich meine Hecke schneiden.
Dezent, Uschi.
Aber also nicht ganz dezent. Ganz, ganz dezent. Der hängt fast auf der Straße, aber okay. Ja, aber ich denke mal, dass ich es nicht machen werde, aber der Gedanke ist da. ja, ich werde dieses Wochenende mal gar nichts machen. Ich glaube, ich werde mir einfach mal die Ruhe reintun. Vielleicht gehe ich noch mal am Sonntag ein bisschen wandern irgendwo. Das entscheide ich dann ganz spontan.
Machst du alleine?
Ja, mit Bruno vielleicht.
Sonntag?
Hast du Lust zu wandern, Nikolas?
Überlege.
Ich kenne schöne Ecken.
Also wenn Achim keine... Wir waren ja schon kurz davor zu sagen, wir fahren nach Warstein, weil die Mongolfiade startet. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass man in Warstein keinen Fuß von den anderen bekommt, wenn die Mongolfiade und dann noch so gutes Wetter.
Okay.
Ja, wird man sich wahrscheinlich tot.
Das wäre ja gar nicht für mich.
Also es ist so viele. Immer... Wir haben uns das dann ja ein Jahr später mal aus der Ferne irgendwo auf dem Acker gestellt. Ja. War trotzdem imposant. Also es ist schon echt so schön zu sehen, wenn diese ganze
Reihe gleichzeitig starten. Das ist mega. Wo soll das starten? In Warstein?
In Warstein ist die immer, die Mongolfiade. Aber du bekommst in Warstein, je besser das Wetter ist, keinen Fuß von den anderen. Das dann auch mit Fressbuden, du hast ja alles Mögliche. Ist ja ein richtiges Highlight. Aber es ist schon imposant zu sehen, wenn die alle... Da waren wir kurz überlegen, wir haben es aber wieder verworfen. Mhm. Mal gucken, wenn nichts anderes ansteht, schließe ich mich vielleicht dir an.
Ja, gerne.
Ich würde... Jetzt kann ich dir gleich erzählen, was
aber ich kann. Gehst du noch gerne? Früher musste ich Nikolas immer zwingen. Nikolas war mal Pflegefachkraft bei uns. Da musste ich ihn immer zwingen, zum Spazieren gehen.
Na komm, wir haben auch eine Zeit lang echt gut gejoggt, wir beide.
Ja, haben wir auch gemacht.
Haben wir straight durchgezogen. Ja, ansonsten habe ich aber fürs Wochenende auch nicht viel geplant. Ich werde jetzt gleich nach Hause fahren und die Folge fertig machen, dass die heute Nacht online gehen kann. Also... Ja, nützt mir jetzt auch nichts, wenn ich euch das sage, aber ab 0 Uhr gibt es die Folge zu hören, aber dann ist sie schon lange online. Ja, in dem Sinne, Uschi und Nikolas sind raus.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Habt eine schöne Zeit, genau, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.